Hallo, liebe Wechselsonis. Wie ihr wisst, wenn ich mich am Anfang melde, ist es kein gutes Zeichen. Und so ist es auch diesmal, oder zumindest meistens kein gutes Zeichen, auch diesmal ist es trotzdem kein gutes Zeichen. Und zwar haben wir eine Spur ans Gewitter verloren und deswegen ist eine Spur nicht so gut. Ich musste aufs Backup zurückgreifen, deswegen ist das leider nicht so toll, aber wir arbeiten dran. Versprochen. Und nächstes Mal auf jeden Fall wieder gewohnte Qualität. Trotzdem viel Spaß bei der Episode und ich hoffe, es macht trotzdem Spaß. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei der Episode des Wechselzone-Podcast. Es grüßen euch der Lukas.
Hallo.
Der Thomas.
Hallöchen.
Und meine Wenigkeit Adrian. Hallo.
Ist immer dumm, sich selber vorzustellen, gell?
Ja, ist irgendwie 114 Mal ist das echt irgendwie blöd. Man gewöhnt sich nie wirklich dran. ja, aber nichtsdestotrotz, Männer, wie geht's euch? Wie verlief die Woche? Wie verlief die Regeneration? Es gab wilde Spekulationen, dass du am nächsten Wochenende bereits wieder an der Startlinie an den Wettkampf stehst.
Bei mir?
Ja. Nö, also in diversen WhatsApp-Gruppen.
ganz ruhig. Hätte ich auch ehrlicherweise nicht gekonnt. Also die Beine sind ganz gut. Ich war ehrlich ziemlich erstaunt eigentlich. Am Mittwoch hatte ich wieder eine Koppeleinheit gemacht und das war also als wäre kein Wettkampf gewesen oder so. Das war schon ganz gut. Aber ich merke diese Woche echt noch die Luft. Also gestern war es ein bisschen besser, aber heute Morgen war ich mit dem Hund irgendwie 50 Minuten laufen in, weiß ich nicht, 5,30er, 5,40er Pace und musste echt zwei oder dreimal stehen bleiben, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Das ist natürlich so, weiß ich nicht.
Es hängt dir gut nach, ne?
Das ist halt jetzt einfach so die Zeit. Früher war es so, dass das immer der ganze Juni durch war, dass das mit der Luft immer so schlecht war. Aber wie gesagt, es war eigentlich 3 Jahre jetzt, nachdem ich diese Hypersensibilisierung gemacht habe, eigentlich besser, dass ich da teilweise gar nichts mehr gemerkt habe. Deswegen umso schlechter, dass es jetzt genau in dem Monat ist, wo man so die letzten 1,5 Jahre darauf hintrainiert hat. Ne? Aber ja, deswegen ist die Laune im Moment so ein bisschen, könnte besser sein oder ist ausbaufähig.
wir müssen dann, wo wir schon bei der Nachbetrachtung des Rennens dann nochmal auf eine Sache eingehen, und zwar deine Schuhe. Da kamen auch so ein paar Nachrichten von ein paar Hörern. Du hast ja angefangen, wolltest du was zu den Schuhen erzählen? Magst du das jetzt nochmal nachholen?
Genau. Ja, wir hatten irgendwie, weiß ich nicht, am Anfang kurz drauf verwiesen, aber hat uns dann nachher vergessen. Das war, ich bin ja die sagenumwobenen 4% Vaporflies gelaufen. Zum einen, ich zu dem Laufen in den Schuhen kann ich so viel eigentlich gar nicht sagen, weil ich hatte irgendwie bei dem Lauf andere Probleme, als mich da auf die Schuhe zu konzentrieren. Also es war jetzt vom Laufen her weder besonders positiv noch besonders negativ, aber schiebe ich eigentlich wirklich darauf, dass ich echt, ich hatte wirklich, das war echt das härteste Rennen, was ich bis jetzt gemacht hatte, der Lauf. Also da habe ich echt nur ums Überleben gekämpft. Was aber ganz interessant war, oder beziehungsweise eigentlich 2 Sachen, die aufgefallen sind. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, oder du hast ja auch erzählt, was halt komisch ist bei den Schuhen, wenn die nass werden, saugen die sich schon ganz schön voll. Und die sind halt bei dem Rennen ziemlich nass geworden. Ne? Dadurch, dass es so heiß war, bist du ja permanent durch Duschen durchgelaufen und hast dir Wasser über den Kopf geschüttet und so. Also die waren schon klitschenass. Und da ist dieses Fly-Knit-Material, also dieses gewebte Material, ist doch schon relativ anfällig gegen Wasser. Aber ist wahrscheinlich bei anderen Schuhen auch ähnlich. Also musste ich nur zwischendurch mal dran denken, weil wir da, glaube ich, schon mal vorher drüber gesprochen hatten. Das, was aber, glaube ich, viele oder einige deutlich mehr interessiert, ist ja das Thema, dass der Schuh doch, dass ihm nachgesagt wird, dass er nicht so lange hält oder relativ schnell verschleißt. Und da muss ich sagen, hat er jetzt nach den 21 Kilometern schon massive Gebrauchsspuren bei mir. bekommen. Also wir können da gerne mal ein Foto irgendwie in die Shownotes, Shownotes stellen, aber ja, im Grunde ist er, der hat ja nur wenige Stellen unten drunter, wo so richtiges Gummimaterial ist, wo man auch, ich sag mal, wo vorgesehen ist, dass man aufkommt. Und alles andere ist ja dieser, ja, wie nennt er sich, Zoom X Schaum oder wie heißt der von Nike, dieser ganz tolle.
Ja, ja, genau. Ja. Ja. Jetzt ist es mir leider auch entfallen, aber ich, ja.
Genau, aber der ist ja quasi, ja, liegt dann da blank und das ist irgendwie, als wäre da nur so eine dünne Beschichtung wie Farbe drunter. Und wenn die halt ab ist, dann siehst du richtig Schaumstoff, der da ist. Und da habe ich jetzt wirklich an zwei Stellen an jedem Schuh, ja, kann man im Grunde schon in diesen Schaumstoff komplett reingucken. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich anscheinend, also ich meine, ich bilde mir ein, ich laufe nicht immer so, wie ich da gelaufen bin, aber anscheinend sehr fersenlastig gelaufen bin, weil das ist genau die Fersenaußenseite, wo das so aufgegangen ist. Und das ist eigentlich eine Stelle, wo man bei einem vernünftigen Laufstil gar nicht zuerst aufkommen sollte mit den Füßen. Also das ist auch noch so was, was mir sehr zu denken gibt nach dem Wettkampf, weil ich habe mir immer eingebildet, dass ich ein bisschen eleganter laufe, aber wenn ich wirklich permanent mit der Stelle zuerst aufkomme, dann habe ich da noch ganz andere Baustellen anscheinend, wo ich nochmal dran schrauben kann. Aber ich denke, dass wenn man dann so läuft, wie ich da gelaufen bin, glaube ich nicht, dass ich da jetzt noch mehr als 2-3 Rennen mitmachen könnte, bis er sich wirklich an der Stelle massiv krass auflöst. Also das ist schon krass. Ja.
Sagen wir mal,
aber ja, Lukas.
Sagen wir mal, du bist jetzt Ferseläufer, dann ist dieser Schuh eigentlich auch wirklich wohl nicht so geeignet dafür.
Wollte ich gerade sagen. Ne? Genau das wollte ich sagen. Wahrscheinlich oder kann es sein, dass diese Abnutzung da so richtig stark ist, weil eben diese jetzt irgendwie nicht dafür gedacht ist, dass sie so beansprucht wird, ne? Weil so wie ich euch verstanden habe, alle beide, ne, habt ihr gesagt, dass der Schuh eher so beziehungsweise vorfußlastig ist, ne? Euch so ein bisschen nach vorne bringt, so eine Neigung, ne? Sich in dem Schuh ergibt, so im Körper. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das gerade da an der Ferse so eine Stelle, die dann halt irgendwie jetzt nicht dazu gedacht ist, so stark belastet zu
sein. Nee, werden. Das ist auf jeden Fall so. Das ist ja das, was ich meinte. Wenn man unter der Sohle guckt, siehst du halt genau, wo die Stellen sind, wo vom Schuh gedacht ist, wo du aufkommen sollst. Und das ist auf jeden Fall nicht an der Fersenaußenseite. Und wie gesagt, also ich meine, ich bin ja vorher einmal mit dem Schuh gelaufen, irgendwie so 10 oder 15 Kilometer Tempodauerlaufen mal zum Testen. Da war überhaupt nichts, keine Ahnung, vielleicht weil ich da anders gelaufen bin mit frischen Beinen, aber jetzt da im Kraichgau, wo ich dann die Radfahrt in den Beinen hatte und ein bisschen mit Ermüdung gelaufen bin, hat sich das vielleicht mehr auf meinen Laufstil ausgewirkt, als mir lieb war. Und ja, das kann man sagen. Also wenn man da dauerhaft irgendwie mit Ferse läuft, dann ist der Schuh, sollte man da dringend von abraten.
Ja, jetzt habe ich mal, mir sind so ein paar Fragen in den Kopf gekommen, aber erstmal ich habe vorhin ein bisschen lachen müssen, weil du gesagt hast, du bist um dein Überleben gelaufen, da habe ich mir gesagt, ja, hast du um 60 Sekunden verpasst. sorry. Und meine Frage ist, hast du mal drüber nachgedacht, den vielleicht nochmal wieder zurückzuschicken, weil ich meine, nach 21 Kilometern finde ich das schon ganz schön hart. Also bei mir, also man muss ja sagen, unter diese Sohle unten ist ja weiß. Und wenn das abgeht, wird das so grau. Und dann sieht man halt, wie du sagst, diesen Schaumstoff. Und bei mir ist das auch an einer Stelle, wo ich vielleicht nicht richtig aufgekommen bin und das dann quasi abgerubbelt habe. Aber so extrem, und ich habe schon fast 100 Kilometer, ich glaube 80 jetzt insgesamt, so in den Schuh, und so extrem, das ist ja echt übel. Wir werden auf jeden Fall mal so ein Bild posten müssen, damit die Leute wissen. Vielleicht auch sogar auf Instagram mal. Dass die Zuhörer mal das schauen können, wie das aussieht, weil das ist schon, also da würde ich vielleicht auch mal anfragen, ob die vielleicht eine Schuhnummer zurücknehmen nach 21 Kilometer. Sagen wir 30, wohlwollend.
Ja, wobei ich, da muss ich wirklich sagen, also der Schuh ist ja, oder wie soll ich es formulieren, du kriegst ja, der verspricht ja nichts, was er nicht hält. Also jetzt in Bezug auf, ne, du kriegst ja, auch wenn er 250 Euro kostet, aber du kriegst ja genau das, was er sagt, du kriegst halt irgendwie eine Rennsandale, die halt für Vorfuß, Mittellauf, Vorfußlaufen und Mittelfußlaufen gebaut ist. Und wenn man dann halt, ja, so wie ich an dem Wochenende das Ding benutzt, ja, muss man sich auch nicht wundern. Also das ist was, was man sich eigentlich auch denken kann, wenn man sich die Sohle anguckt, dass der, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Produktionsfehler ist oder so, sondern das ist eigentlich genau das, was man erwarten würde, wenn man die Sohle sieht, wenn man so aufkommt, wie ich da aufgekommen bin.
Ja. Denke ich mir nämlich auch, dass das Zurückschicken oder Reklamieren da nicht viel bringen würde.
Ach, man wundert sich. Ich habe letztens ist mir mein zum zweiten Mal mein Sportlauf-Kopfhörer, ich will die Marke jetzt hier nicht mehr nennen, weil ich bin echt übelst enttäuscht, dass genau nach einem Jahr schon zum zweiten Mal die Kopfhörer nicht mehr funktionieren. Und da ist Amazon wohl, also sehr, sehr wohlwollend und hat mir das auch schon zum zweiten Mal jetzt zurück, also neu geschickt, und ich habe die an alten zurückgeschickt. Von daher, manchmal bringt das ja was.
Okay. Ja, aber Lukas, wo wir jetzt bei dir sind, wie sieht denn deine Erfahrung für einen Zugspitzlauf? Denn bei dir steht ja definitiv bald ein Wettkampf an.
Beim Thomas auch, den hast du nicht gefragt.
Beim Thomas auch, das sind aber noch 4 Wochen, bei dir ist nur noch eine.
Ja, also bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus, bin ganz schön am Höhenmeter schrubben, muss man sagen. Habe auch schon ein paar Nachrichten bekommen, weil ich ähnliche Trainingseinheiten mache wie andere Athleten von dir. Aber es macht Spaß, um mal wieder so ein bisschen die Berge hochzuspinnen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt herausgefunden, wo meine Achillessehnenschmerzen herkommen. Seitdem ich wieder so am Berg trainiere, habe ich doch wieder Schmerzen, so ein bisschen in der Achillessehne. Ich muss mal gucken, dass ich hier nach Zugspitzlauf mal irgendwie dagegen vorgehe, keine Ahnung. Das ist ein bisschen doof. Aber jetzt im Marathontraining war das ja komplett weg. Da bin ich aber auch nicht oft dann in so krasse Steigungen gegangen. Und jetzt, wo ich wieder hier über den Köppel und keine Ahnung 500 Höhenmeter mache oder so, da fängt schon an wieder. Doch schon. Ich merke es halt immer und immer wieder. Ansonsten hatte ich diese Woche so einen richtig coolen Lauf gehabt, wo ich hier auch wieder über den Köppel bin, und genau, das war dieses Fahrtenspiel, da hatte ich mir eine coole Strecke ausgesucht, und ich bin meine Strecke, also die Strecke vom Silvesterlauf, mal rückwärts gelaufen, und man sieht wirklich, wie viele Leute die Strecke so abfahren, weil normalerweise sieht man halt nicht viel, weil viele wohl dieselbe Strecke in dieselbe Richtung laufen oder fahren, und ich bin halt mal gegen den Strom gelaufen und habe so viele Leute gesehen, das war schon echt übel. Und ich habe gedacht, ey cool, saumäßig viele Fahrradfahrer und Läufer auch hier unterwegs bei schönem Wetter. Aber was ich echt gar nicht verstehe, ist, gerade wenn man so in die Berge fährt oder sowas, oder sag ich mal in die Höhen, so ein richtig Berg ist es jetzt hier nicht, also ist ja kein alpines Gelände, aber trotzdem, es haben so wenig Leute Helm auf. Das ist echt eigentlich richtig, richtig fahrlässig. Und ich musste mich daran erinnern, dass ich mal ich habe zwei Podcasts gehört, die jetzt auch nicht unbedingt was mit Sport zu tun haben, aber die haben auch sich über Leute lustig gemacht, die mit Helm fahren. Und ich finde das einfach so dämlich. Und also, ich sag mal, ich glaube, jeder von uns dreien kennt die Verantwortung, mit dem Helm zu fahren, oder? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, eine Fahrt ohne Helm zu machen, vor allem, wenn man auf dem Mountainbike drauf ist.
Definitiv. Also ich finde eher auf dem Rennrad, auf der Straße, aber natürlich auch auf dem Mountainbike. Also ich hatte ja schon einige Unfälle mit dem Fahrrad, und von daher kommt das für mich nicht in Frage, ohne Helm jetzt zu fahren, egal was jetzt andere sagen. Also das ist mir dann wirklich Schnuppe.
Ja, vor allem wenn man so stylisch aussieht wie der Thomas auf seinen Kraichgau-Bildern. Das sah echt richtig cool aus. Also da hast du echt ein paar coole Bilder, muss man ja sagen, geschossen bekommen. Aber wie gesagt, ich verstehe das auch nicht. Ich hatte auch einmal einen ganz schweren Unfall mit dem Rennrad. Und spätestens da hätte ich es ja gewusst, weil ich wirklich auf dem Kopf gelandet bin, auf dem Hinterkopf. Dass es gut war, einen Helm zu tragen, aber auch vorher war ich mir immer dem Risiko bewusst. Ich finde auch beim Mountainbike, weil wenn du gerade steile Abfahrten runterfährst und dich da mal hinlegst, dann und mit der Stirn bremst, dann weißt du auch Bescheid. Ne? Aber gut, ich wünsche euch allen ohne Helm mal, dass ihr dann diese Bekanntschaft macht, die ich auch mal gemacht habe, und dann können wir uns ja auch nochmal gerne persönlich sprechen. Ansonsten war ich letzte Woche, das hatten wir leider, habe ich mal untergehen lassen, weil es der Abend vom Thomas war, war ich bei Canyon und habe mir ein Rad gekauft. Und das lief dann ungefähr so ab, dass ich das Grand Canyon hatte ich ja schon mal Probe gefahren und ich wollte halt das Exceed mal Probe fahren und ich habe zu ihm gesagt, ich hätte gerne das Exceed 6.0 bitte. Mal zum Probefahren. Dann hat er mir da 6.0 Pro rausgegeben und das war eine ganz clevere Taktik von dem, weil ich bin damit gefahren, das war richtig, richtig geil, das zu fahren. Und er hat gesagt, ja, das 6.0 hätte er jetzt nur in S. Ja, das war natürlich für mich übelst klein. Ich habe mir also mir kam das vor, als wäre ich wie so ein T-Rex auf so einem kleinen Rad. Ja, also das der Lenker war so dicht an mir, das war, also S könnte ich gar nicht fahren. Aber er hat gesagt, nur mal so zum Probefahren soll ich das mal, kann ich ja gerne mal probieren und das Pro hat eine SRAM-Schaltung und das 6.0 hat eine Shimano-Schaltung und das Pro hat halt vorne nur ein wie heißt es? Helf mir mal bitte. Adrian?
Ein Kettenblatt.
Ja. Ein Kettenblatt, danke.
Achso, ja, ich wusste jetzt nicht, was du willst.
Ja, ich kam gerade nicht auf Namen, ja. Also vorne brauche ich dann halt dadurch nicht mehr schalten, aber hinten dafür hast du ganz viele. Ja, und das fand ich halt richtig cool. Das fand ich richtig cool. Ich habe es auch mal ausprobiert und habe natürlich das Glück gehabt, nachdem ich so bis nach ganz oben geschaltet habe, dass mir die Kette oben drüber geflogen ist. Das war kurz bevor ich eigentlich, bevor wir ja, reingehen wollten und den Kauf abschließen wollten. Ansonsten hat sich das Fahrrad richtig, richtig geil angefühlt. Das war richtig knackig, die Schaltung, und es war ein ganz anderes Fahren, als man das so gewohnt ist mit meinem 20-Kilo-Rad. Und ich habe mich quasi direkt verliebt in das Rad und sagte, ja, ich nehme das so mit. Ja, da hat er gesagt, nee, es geht nicht. Wir können ja gerne hier drinne das machen. Und Adrian hat ja auch ein Exceed und der hat es halt in Blau und das wollte ich nicht. deswegen habe ich mir in dunkel, also so ein Grau, dunkle Silber habe ich mir das geholt, also schwarz und dunkle Silber. Ich fand das richtig cool von der Farbe her. Das Blaue finde ich auch richtig cool, aber ja, von daher, auf jeden Fall ist es richtig gemacht. So, dann ging es in den Verkauf und dann muss natürlich so hier Dings, haben noch ein bisschen verhandelt. Ich krieg's auch halt versandkostenfrei, weil irgendwie, wenn ich das, also vor Ort kann ich es auch gar nicht abholen, schon gar nicht mit meinem Auto, ja, weil du kriegst ja den Karton und alles mit und da krieg ich, also in mein Auto kriege ich da gar nichts rein und nicht mal ein Fahrrad ohne Karton. Deswegen habe ich dann mir das nach Hause schicken lassen. Der hat dann gesagt, ja, können wir auch hier ohne Versand machen. Und ich dachte, ja, cool von ihm. Und am nächsten Tag gab es bei Canyon versandkostenfrei ab dem, was war es, keine Ahnung, ersten Wochenende, irgendwie keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann zur Bezahlung gegangen und dann habe ich schon gesehen, Lieferdatum 13.8. Ja, da dachte ich, okay, naja, gut. Habe ich gefragt, ja, hier steht jetzt 13.8. Ist das so? Oder kann man eventuell, könnte man hoffen, das doch früher zu bekommen? Und dann hat er mir das erklärt, woran es lag, beziehungsweise woran es liegt, dass es so spät kommt, und zwar an den Komponenten, ja, dass die ja die Zulieferer das Zeug liefern müssen. Und wenn jetzt, sag ich mal, mehrere bestellen, und dann kann es schon sein, dass die halt nochmal eine Zwischenlieferung machen und dann kann das schon früher kommen. Da dachte ich mir, na gut, vielleicht haben sie es halt gelernt, nicht den Leuten direkt zu versprechen, dass sie es nächste Woche kriegen, wenn sie es nicht kriegen können, sondern machen mal einen etwas längeren Vorlauf und die Leute werden sich freuen, wenn sie es früher bekommen, ja, anstatt ständig Stress zu machen, dass sie das Fahrrad immer noch nicht haben, obwohl es letzte Woche gekommen sein sollte. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, so, Kauf abgewickelt, zu Hause irgendwann nach einem halben Tag die Bestätigungsmail bekommen, dass halt, dass ich das bestellen, Details und so, solche Sachen, und da gucke ich drauf, dann steht da drauf jetzt 19.8. Und das war zwar nicht so geplant, aber gut. Ich hoffe einfach mal, dass es doch vielleicht ein bisschen früher kommt, wäre echt cool. Ansonsten,
also ich kann dir Hoffnung machen, wenn du jetzt das Rad, du hast noch ein M gekauft, ne?
Genau.
Wenn du es jetzt bestellen würdest, wäre Lieferdatum 1.7.
Ja, hoffentlich. Also ich hatte nämlich, das ist nämlich das Problem, ja. Also ich wollte es ja testen, weil ich habe es 2 Tage vorher auf der Internetseite mir schon angeguckt Und da stand Versand ab 3.7. Also wäre es quasi am Montag, also dem nächsten Montag wäre es rausgegangen. Und zwei Tage später war es auf einmal irgendwann im August. Also dachte ich, naja gut, dann ist es halt jetzt so. Aber ich war mir nicht sicher, weil ich ja nach dem 6.0 geguckt habe. Von daher, wir haben auch nochmal den Farben geswitcht, das war dasselbe. War jetzt nichts, wie gesagt. Vielleicht kommt der doch hier, also er hat gesagt, zwei Wochen vorher kommt nochmal hier halt, dass ich dann bezahlen muss. Was auch ganz cool war, ich dachte, ich muss direkt bezahlen, aber nee, wenn sie es Versand fertig haben quasi oder wenn es abzusehen, dass es bald kommt, kriege ich eine Mail zwei Wochen vorher und dann muss ich bezahlen und wenn dann halt eingegangen ist, dann werden sie es zeitnah verschicken, so habe ich es halt gesagt bekommen.
Ja. Ja, sehr cool. Dann willkommen in den Canyon Club.
Danke.
Ist auf jeden Fall ein gutes Bike. Es geht richtig nach vorne, glaube ich, das
Exit. Auf jeden Fall. Also das kann ich nur zustimmen, weil ich, wie gesagt, ich bin da drauf gefahren und das hat richtig einen Druck gehabt auch. Weißt du, das ist die Schaltung richtig schön knackig gewesen und auch das mit dem Kettenblatt. Also ich habe wirklich jeden einzelnen Dings mal ausprobiert und es war schon echt lustig. Das Einzige, was du halt nicht durftest, war halt auf die Strecke da von denen, weißt du, die da neben dran ist. Weil da darf man nur mit Privaträdern drauf. Diese Hügelstrecke, die da neben denen ist. Aber sonst, ja.
Ne, Exit ist schon ein sehr schönes Bike. Das bestätigen jetzt so nach halbes Jahr Fahrt damit. Ja, bin ich auch mehr als zufrieden mit dem Bike. Definitiv.
Genau, du warst ja auch mit deinem mal wieder unterwegs.
Ich war mit meinem unterwegs, definitiv. Das war jetzt eine gute Überleitung, Lukas. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und zwar, ich kann mich genau erinnern, trotz dass ich jetzt Nachtdienst hatte und eigentlich da so total verpackt überlegt, was war das für ein Tag, was war das für ein Tag. Das war der Mittwoch, war ich mit dem Mountainbike unterwegs, hier bei uns in Licherwäldern. Und ja, da ist mir was passiert, was mir wirklich noch nie passiert ist, so in dieser Form. Und ich bin an Pferden vorbeigefahren, um jetzt mal an zu kommen. Und zwar, so war es auch diesmal, kam ich von hinten zwei Frauen, die ne, jetzt geritten sind vor mir. Und wollte mich einfach mal so 5 Meter vorher, bin dann ne, deutlich runtergebremst und wollte mich machen und habe gesagt, Vorsicht, ich komme rechts vorbei. Und in dem Moment, das rechte Pferd, das hat sich dermaßen erschrocken, hat sich aufgebäumt und hat die Frau abgeworfen. Oh. Die ist wirklich so richtig mit Karacho auf den Boden geknallt, auf den Hintern. Ich habe das Einzige, was ich mir gedacht habe, war, die steht jetzt auf. Also das war, ich war wirklich erschrocken. Ich habe sofort abgebremst und ich wusste erstmal gar nicht, was da gerade passiert ist. Da war ich überhaupt nicht drauf.
Kleine Frage zwischendurch. Hat die einen Helm aufgehabt?
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Okay.
Die hatten beide keine Helme, glaube ich. Nee. Meine ich nicht, ne? Aber ich habe da gar nicht drauf geachtet.
Aber ich glaube, das hast du schon gesehen, die haben ja diese schwarzen Helme immer eigentlich.
Ja. Nee, ich meine, die hatten keine Helme. Die sind auch ganz locker sind die da geritten. Das ist so ein schmaler Weg in Licherwald, wo halt so zwei Pferde so nebeneinander gerade so passen. Ja, also ich muss euch echt sagen, also das Pferd hat sich echt so aufgebäumt wie bei irgendeinem Western-Film und die Frau ist da genauso geflogen wie bei einem Western-Film. Also das war schon wirklich eindrucksvoll und erschreckend zugleich. Hat mir sehr leid getan, habe mich da auch wirklich mehrmals dafür entschuldigt, dass das überhaupt nicht so meine Absicht war, jetzt das Pferd so zu erschrecken. Aber ich muss sagen, die Frauen, die waren auch alle beide waren wirklich ja, sehr nett, verständnisvoll. Sie selbst sagte zu mir, nee, komm, du kannst jetzt nichts dafür, alles okay. Ich schätze mal, sie wird einige Flecken davon getragen haben. Die hat der anderen Frau, die dabei war, die mitgeritten ist, hat ihr da irgendwie was am Rücken gezeigt und so. Und da sagt sie, ja, so ein paar Schürfwunden hätte sie da. Und die wird jetzt, ja, die wird ein paar blaue Flecken haben. Das davon kann man. Also zum Glück, aber gehe ich jetzt einfach mal davon aus, nichts gebrochen, weil sie konnte sich bewegen, sie konnte aufstehen, zwar mit Schmerzen, aber sie konnte aufstehen. Ich schätze mal so bei so einem Beinbruch oder so, das wäre, glaube ich, dann deutlich, deutlich schlimmer, weil ich glaube, so ein Steiß, das tut ja richtig höllisch weh, ohne dass ich das jemals gehabt hätte, aber ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aber sie war dann so nach ein paar Minuten, war sie dann doch da und ja, konnte aufstehen, konnte sich bewegen, konnte die Beine bewegen und so weiter. Und, ja. Irgendwann bin ich dann auf der Bahn, das wäre alles. Und ja, aber es tat mir wirklich sehr, sehr leid.
Bist du dann noch weiter großartig weitergefahren oder bist du dann heim?
Das war kurz vor zu Hause. Ah, okay. Das war, glaube ich, das waren keine 3 Kilometer vor zu Hause. Also ich war danach auch schnell zu Hause.
Ja, das ist ja dann noch ärgerlicher, aber gut. Kann man leider nichts machen. Halt scheue Tiere.
Ja, also ich, wie gesagt, ich bin oft an Pferden vorbei und ich mache mich immer bemerkbar und bremst ab und so und sag hier, ich komme da vorbei oder da vorbei und bis jetzt hat das immer super funktioniert, aber irgendwie war das Pferdchen doch sehr schreckhaft. Ja. So viel zu meinen Highlights der Woche, kann man fast sagen, weil ansonsten war die Woche bei mir relativ entspannt und ruhig, weil, wie gesagt, viele Dienste, Nachtdienste und so weiter, von daher habe ich nicht allzu viel gemacht diese Woche.
Ja, das ist dann auch immer ein bisschen doof, so die Woche ausklingen zu lassen. Dann.
Nein, das war ja Mitte der Woche. War ja auch okay. Wie gesagt, also ich meine, das war für uns alle eine Schrecksekunde, so aber wie gesagt, die Frauen waren super nett und war alles okay, so wie es schien. Und ich hoffe mal, dass es einfach mit blauen Flecken und ein paar Schiffwunden, dass es damit dann alles gut ausgegangen ist.
Gut, dann lass uns doch hier mal von den Rennpferden zu einem Rennpferd auf dem Triathlon-Bereich kommen. Und zwar meinte ich einen Alistair Brownlee, der Thomas nochmal angreifen wollte anscheinend, gell?
Ja, sich jetzt quasi dafür entschieden hat, nach langem Hin und Her doch dieses Jahr noch eine Langdistanz zu machen. Also hat er bis jetzt noch gar keine gemacht. Man hat ja immer so den hat er mal so ein bisschen probiert, hat ein paar Mitteldistanzen gemacht und man wusste nie genau, macht das jetzt, macht das nicht, will er nochmal Olympia, will er nicht. Aber er wird jetzt beim Ironman in Irland an den Start gehen und da mal sein Glück über die 226 Kilometer versuchen. Und ich denke, ohne jetzt da irgendwem zu nahe treten zu wollen. Irland ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass es so das mega stark besetzte Rennen ist. Von daher auch, denke ich, relativ realistisch, dass er da sich für Hawaii qualifizieren kann. Und dann bin ich mal gespannt, ob er sagt, okay, ich fahre nach Hawaii. Also wäre auf jeden Fall.
Aber ganz gut, Thomas, der Ironman in Irland, ich finde, Stadt kann er sein. Ich glaube, das ist eine Premiere jetzt.
Also ich habe auch noch nie was davon gehört, ehrlich gesagt.
Ja, also ich meine, die hatten mal 70.3, aber ich meine, einen ganz vollen Ironman?
Ironman Cork, wo der jetzt startet, ist das erste Mal.
Ja. Okay, also das ist dann quasi dann jetzt eine doppelte Premiere für den Ironman und für Alistair.
Genau.
Aber was ich mich so frage, nachdem ich die Meldung gehört habe, ist, will er sich qualifizieren und sucht sich deswegen dieses Rennen aus? Oder, weil im Endeffekt entgeht er ja viele Konkurrenten auch. Beziehungsweise, und was macht er, wenn er sich qualifiziert? Denn eigentlich wollte er ja nach Tokio. Und das wird dann, glaube ich, auch mit der Vorbereitung ein bisschen knackig.
Ja, bin ich auch gespannt. Ne? Also er startet ja jetzt auch dieses Wochenende beim WTS-Rennen. Also irgendwie tanzt er wirklich noch auf beiden Hochzeiten. Aber ich denke, spätestens, wenn es dann Richtung Hawaii geht, wird er sich schon entscheiden müssen. Will er Hawaii machen oder will er Tokio machen?
Ja, vorher ja schon. Man muss ja auch dafür trainieren, sag ich mal.
Ja, meine ich ja. Ne? Also wenn das jetzt, wenn er, sag ich mal, den Hawaii-Slot sich holt, dann muss er ja entscheiden, trainiert er auch dafür? Und dann ist das ja quasi das Gegenteil von dem Training, was er machen würde, wenn er nach Tokio geht. Mehr oder weniger. Und ich sag mal, Alistair Brownlee ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er nach Hawaii fahren würde, und um da einfach mal zu gucken, wie die Strecke ist und den anderen beim Radfahren zuzuschauen. Ne?
Ja, eben. Und Das ist,
ja. Ich denke mir, dass er ja so einen ähnlichen Weg gehen will jetzt wie vielleicht Javier Gomez, der jetzt uns auch mal gezeigt hat, dass das irgendwie funktioniert, ne? Ironman und nochmal zurück auf die Kurzstrecke, da hat er jetzt nämlich auch Anfang des Jahres bei dem Rennen gezeigt, dass das doch ganz gut geht. Ne? Der ist auch im Endeffekt am Podium gelandet hier und da und hat wirklich sehr gute Rennen abgeliefert und hat man ihn jetzt so nicht sehr zugetraut nach dem Training für den Ironman. Ich meine, was beim Alistair ist, ne, der hat da schon ein bisschen mehr was vorzuweisen als der Javier Gomez. Ne? Nämlich, der ist schon mal zweimal Olympiasieger und hat, glaube ich, was das angeht, da jetzt, glaube ich, nicht so den Druck.
Die Frage ist, was ist denn aber auch mehr wert? Ja, jetzt nochmal das dritte Mal die Gold zu holen oder will er dann doch lieber bei Hawaii starten? Ne? Im Endeffekt, vielleicht will er auch erstmal nur den Ironman mal gucken, wie sich's anfühlt und ob er dann mithalten kann. Vielleicht auch die Zeit einfach mal testen und dann zu sagen, okay, ich hätte vielleicht eine Chance, weil ich glaube nicht, dass er dann hinfährt und sagt, ich gucke mir erstmal Hawaii an. Ich glaube schon, dass er aufs Treppchen gehen möchte. Und das wird auf jeden Fall spannend dann zu gucken. Oder ob ihn halt dann dritter Titel, beziehungsweise dritte Mal Gold zu holen. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie viel ihn das wert ist.
Nein, der wird auf jeden Fall da auch noch nicht mal das Treppchen mit ihm begnügen, sondern er wird das Ding gewinnen wollen. Er wird da um den Sieg mit. Ich meine, wenn du zweimal Olympiasieger bist und zweimal Kurzdistanz-Weltmeister und was weiß ich, was noch alles für Weltmeistertitel erlangt hat. Ja, dann ne, ist ja klar, dass das alles andere als der Sieg auf Hawaii ist da irgendwo schon für ihn eine kleine Niederlage.
Aber wenn er so ist, wenn er so denkt, dann würde ich ihn hier mal gerne, schönen Gruß Alistair, hör dir mal eine von unseren Oktoberfolgen letztes Jahr an, da haben wir nämlich groß und breit erklärt, dass man, wenn man das erste Mal auf Hawaii ist, es nicht gewinnen kann.
Bis es irgendjemand getan hat, genau. Und dann geht's ja doch.
Kann er gerne versuchen.
Ja,
ich setze mein Geld sicher mal.
Schauen wir mal.
Aber in diesem Zug könnten wir noch mal kurz auf Jan Frodeno eingehen, der ja auch für einen kleinen Eklat gesorgt hat, nachdem er gesagt hatte, die Konkurrenz war ja hier nicht so groß in Kraichgau. Thomas, findest du es arrogant?
Ja, ich hatte ja nichts entgegenzusetzen, ne?
Ja, gut.
Nee, ja. Also, ich meine, am Ende des Tages hat er ja recht, ne? Also, da war er jetzt, ohne da auf wem anders zu nahe treten zu wollen, das ist jetzt ja schon eine andere Liga im Frodeno. Ich glaube auch nicht, dass er das so gemeint hat, dass er damit jetzt irgendwie irgendwen anders schlecht reden wollte, sondern der ist einfach auf so einem Niveau, denke ich, damit man da auch nochmal Top-Leistungen bringen kann, dann musst du halt auch irgendwie nochmal getriggert werden durch die Konkurrenz. Und wenn du mit 13 Minuten, glaube ich, waren es ja, die er Vorsprung hat, gewinnst, dann dann ist das halt nicht gegeben, dass du da nochmal so einen Triggerpunkt hast. Also
ja, ich verstehe. Ja,
wo er recht hat, hat er recht.
Ja,
also ich meine, wenn man sich die, ja, wenn man sich die Ergebnisliste auch anguckt, ich meine, Das sind gute Athleten, die am Start waren, gar keine Frage. Ne? Lukas Voigt, Patrick Dixmeier. Aber das ist, ne? Also da ist der Jan Frodeno eine ganz andere. Ne? Also das ist eine ganz andere Liga, in der er da fährt, ohne den Zweit- und Drittplatzierten zu nahe zu treten. Aber das ist einfach so.
Genau so hat er es ja auch gesagt. Er will ja eh niemanden zu nahe treten, aber die Konkurrenz ist halt nicht da. Ich kann es verstehen. Ja. Einerseits sieht man es halt auch im Ergebnis. Ja. Es ist halt nicht im Minutentakt, dass da jemand auf einmal hinter ihm ist. Wird in Frankfurt bestimmt anders sein. Aber andererseits denke ich mir, also wie gesagt, mir ist das eigentlich egal, was er da von sich gibt. Ich wollte es nur mal hier so ein bisschen anbringen, aber dennoch denke ich mir doch, ja, muss du es denn sagen? Das ist dann also, weißt du, theoretisch müsste er eigentlich wissen, was er damit auslöst. Ja. Nichts Gutes für seine Marke.
Ja, ich meine, da kann man so sehen, aber auf der anderen Seite, weißt du, Ich finde es auch immer ätzend, wenn die Leute immer diese einstudierten Fußballer-Statements abgeben, dann kann man auch mal so ein bisschen mehr Kante zeigen. Ist es ja jetzt auch nicht wirklich, aber was er so sein, ne, das sagen, wie es einem gerade in den Kopf kommt, warum denn nicht?
Aber das ist ja der Grund, warum sie es so nicht sagen, wie es in den Kopf kommt, weil es dann halt so ausgeht, dass dann wieder die Leute sich melden und wie ist er denn drauf, was erzählt denn der hier und kein Respekt und sonst was. Ja, muss man halt damit leben. Das ist ja genauso wie mit Sebastian Reimwand, der gesagt hat, der will unter 8 Stunden beim ersten Ironman, ja. Dann kriegst du halt viel Gegenwind. Ja. Ist halt so.
Ja, aber ich finde sowas gut. Also das ist ja wie letztes Jahr, wo es so ein bisschen Zwist zwischen Sebastian Kienle und Patrick Lange gab. Das ist okay. Das kann ruhig sein. Also so ab und zu so Verhältnisse wie beim Profiboxen ist doch okay.
Ja, ich finde auch, wenn du zum Beispiel vergleichst, so Kurzdistanz-Triathlon und Langdistanz-Triathlon, ne, Kurzdistanz-Triathlon, keine Ahnung, auch jetzt Bundesliga, was ich im Kraichgau gesehen habe, ne, das ist ja oberste Ende vom Triathlonsport. Ne? Also man sagt ja immer Formel 1 des Triathlons und was nicht alles, super hochkarätig, aber im Endeffekt kriegt mich das Format nicht. Und das, glaube ich, liegt zum großen Teil auch daran, weil du da keine Typen hast, mit denen du die irgendwie rausstechen. Ich meine, das liegt noch nicht mal unbedingt an den Typen. Das ist vielleicht auch, ne, das ist halt ein Teamwettkampf beziehungsweise eine Teamwertung. Du hast da nicht so Einzelkämpfer, wie du es vielleicht auf der Langdistanz oder auf der Mitteldistanz hast. Und deswegen kannst du da auch irgendwie persönliche Bindungen in Anführungsstrichen aufbauen. Aber hast dann, also zumindest geht es mir so, hast nicht dieses Interesse daran, das jetzt zu verfolgen, weil jetzt zu sagen, ich bin jetzt Fan von, keine Ahnung, Beschütten oder so, jo. Weiß ich nicht, das kriegt mich irgendwie nicht so. Und dann ist es ja umgekehrt viel interessanter, wenn du dann solche Leute hast, die auch wirklich Typen für sich sind, ne, die auch für sich irgendwie eine Marke sind. Vielleicht auch mit ein paar Ecken und Kanten oder mit ihren Besonderheiten, ne, wer es jetzt auch immer ist. Aber davon hast du ja auf der Langdistanz viel mehr. Ne? Die sind halt eben nicht so allglatt und das macht es ja auch dann wieder interessanter. Also von daher bin ich auch immer sehr dafür, wenn das nicht dieser Einheitsbrei und dieses wir haben uns alle lieb ist, sondern man da auch mal ein bisschen Kante zeigt.
Ja, vor allem dieses manchmal wünscht man sich doch ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Beef zwischen den Leuten halt auch. Wenn sie, weißt du, man muss ja nicht jeden leiden, aber wenn dann halt wirklich mal so Leute hast, gegen die du was hast, könnt ihr auch gerne mal was hier raushauen, meiner Meinung nach. was jetzt so in den Kopf kommt, weil man liest es halt dann doch so ganz gerne darüber, damit man mal also wenn man so mal eine Zeitung aufschlägt da über Triathlon und so, dann siehst du halt meistens nicht so Leute. Ich meine, der Faris Al-Sultan war ja immer für was gut, der haut ja auch immer hin und wieder was heutzutage noch raus, aber solche Typen hast du halt wirklich sehr, sehr selten, gerade auch auf der Langdistanz. Aber ich finde das mit dem Formel 1 beziehungsweise mit dem Boxen fand ich eine ganz coole Erklärung auch, weil im Endeffekt ist ja quasi der Ironman so das Schwergewicht des Boxens. Ja? Und die Leute gucken da ja schon hin. Und da hast du ja wirklich immer irgendwelche Typen, die dann so großspurig rüberkommen und so. Und das ist halt auch, ich meine, Ich weiß nicht, früher habe ich schon mal hin und wieder mal irgendeinen Kampf geguckt, ja, aber wenn dann wirklich Schwergewicht, so alles was drunter, habe ich glaube ich noch nie ein Rennen gesehen, einen Fight gesehen. Ja, also es ist halt echt, wie du sagst, also da fehlen doch manchmal die Typen, die dann so die ganze Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, wobei, wenn wir schon beim Thema Boxen sind, es gibt schon niedrigere Klassen, wo es auch richtig Spaß macht zu gucken. Das ist das schon. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema.
Aber wir können ja doch mal weiter im Boxen gehen. Gehen wir doch mal rüber zum Radrennen. Zum Radfahren.
Oh, hier, Lukas, du haust heute hier eine Überleitung nach der anderen raus.
Ich hatte gerade gedacht, du würdest das aufnehmen, aber ich habe gedacht, dann was weil ich's.
Nee, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht.
Aber dann erklär uns doch mal, wie du Boxen und Radsport zusammenbringst.
Ja, genau.
Genau, mach mal, Lukas, hau rein.
Gut, dann würde ich sagen, also der Giro d'Italia ist heutzutage nicht mehr das, was er mal war, denn da gab es eine Runde mit einem Knockout.
Widersprechen. Doch, das gab es schon immer wieder mal. Gerade in Italia solche Vorfälle. Doch, gab es in den 80er Jahren, auch in den 90er Jahren. Also, das war jetzt nicht das erste Mal, aber mit einem anderen Ausgang.
Genau. Das ist der ja, also ich meine, das, was du jetzt meintest, gab es schon eigentlich immer. Es gibt es auch bei Tour de France und so. Also, das, also es geht um einen Südländer, will ich jetzt mal hier meinen Standpunkt ein bisschen aufheitern. Es geht um einen Südländer und zwar um, ich weiß leider gerade seinen Vornamen nicht, Diego, heißt er nicht, Diego Lopez?
Nee, Miguel Angel.
Gut, da geht es um Miguel Lopez, der bei der vorletzten Etappe in der Verfolgergruppe des rosanen Trikots, glaube ich, war. Aber er war noch der Führende des Weißen, beziehungsweise also in der Juniorwertung war der, glaube ich, ganz vorne im weißen Trikot. Und ja, also für ihn ging es auf jeden Fall um noch was. Und da lief wie so oft mal wieder ein Herr neben ihm her. Ich will jetzt hier keine Beschimpfung rauspacken, aber man könnte sich mal denken. Also gibt ja immer wieder Leute, die neben den Fahrradfahrern herlaufen. Was ich persönlich gesehen habe, der Adrian kann es ja gleich noch ein bisschen anders erklären, denn er hat es live gesehen. Ich habe es leider nur auf YouTube gesehen, also wer es gerne nochmal sehen will. Er lief neben ihm her, dann sieht man noch, wie sie beide zu Boden fallen und die Kamera, keine Ahnung, der Motorradfahrer musste wahrscheinlich bremsen oder so, ist gerade zur anderen Seite und wenn sie wieder hinschwenken, liegt der Mann am Boden, der Lopez über ihn und ja, keine Ahnung, kreischt ihn noch an und schlägt ihm die Kappe weg. Das sieht man zumindest bei YouTube, aber der Adrian wird euch jetzt mal erklären, was er gesehen hat.
Naja, also man hat tatsächlich gesehen, dass das, oder das kann man ja immer noch sehen, ne? Man braucht ja einfach bei YouTube eingeben, Lopez Giro Italia und dann sieht man schon die Videos, wie Lopez tatsächlich auf dem Boden liegenden Mann zweimal einschlägt und ihn dann die Kappe vom Kopf wegschlägt. Finde ich nicht gut. Ich habe damit gerechnet, dass er aus dem Rennen ausgeschlossen wird. Aber es passierte gar nichts. Ne? Also die haben ihn weiterfahren lassen mit dem Begriff, ne, dass der Lopez da gerade in dem Moment so quasi am Ende der Etappe war und es um wichtige Sekunden ging, ne, und er auch irgendwie mit ums irgendwie Gesamtklassement mitgekämpft hat und dann hat man ihn einfach weiterfahren lassen. Wir werden wahrscheinlich jetzt alle drei nochmal da so ein kleines Statement zu abgeben, ob wir es gut finden oder nicht. Aber ich muss dazu einfach sagen, das geht einfach nicht. Also es geht nicht, dass ein Profi-Radsportler auf einen Zuschauer einschlägt und einfach so davon wegkommt. Das geht nicht. Und was noch schlimmer war, ist, dass sein Teamchef von Astana im Interview danach beim Eurosport gesagt hat, dass das das, was Lopez gemacht hat. Na, also eigentlich hat man das schon so ziemlich oft gehört, irgendwo bei sonstiges, dass die Leute gesagt haben, okay, ne, ist schon ziemlich krass, aber verständlich. Also für mich ist es nicht verständlich, auf jemanden drauf zu prügeln. Und also, das geht nicht. Für mich ist das wirklich unverständlich. Ja. Eure Meinung dazu?
Also nur mal um das Kontra dazu zum Adrian Meinung ist, also ich bin halt einer der Typen, die das verstehen können. Ja? Also ich sehe mich dann halt auch selber, gut, ich bin jetzt auch kein Profi, ja, das muss man dazu sagen, wenn mir das jetzt in Hamburg passiert wäre, ja, so kurz vorm Ziel oder so, dass irgendjemand unbedingt noch über die Straße musste. Und es gibt hin und wieder, gibt es halt in Rennen manchmal gefährliche Situationen und da kann man froh sein, wenn es für jemanden um nichts geht. Ja, also oder ja, nicht unbedingt um Geld geht oder so. Und also, ja, also ich will es hier nicht gutheißen, was er gemacht hat, aber ich finde es aber auch okay, weil es gibt immer wieder Idioten, die nebenher laufen und Leute vor den Fahrrädern holen. Und die dürfen sich halt dann auch nicht wehren. Ja? Also ich meine, wenn sie vom Fahrrad, so wie der Adrian meint, das ist halt, ja, also den Leuten droht ja dann auch keine Konsequenz, dass er dich jetzt runtergeholt hat, dass dir jetzt 10.000 Euro flöten gehen. Ja? Das ist, für den war das ein Spaß, den hat er überreizt, okay, ja, vielleicht hat er auch ein schlechtes Gewissen, aber mehr hat er auch davon getragen. Jetzt hat er ein paar blaue Flecken mehr und ich persönlich fand es eigentlich ganz gut, aber ich kann auch Adrian seine Meinung verstehen, dass es eigentlich als Sportler natürlich nicht geht. Dennoch würde ich hier nochmal sagen, dass er hinterher noch bestraft werden sollte, gehe ich auf jeden Fall konform mit.
Thomas?
Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich, muss ich sagen. Also ne, als Profi. Wie wer? Wir beide.
Nein, also bist du die Schweiz hier oder was?
Genau, ich bin jetzt die Schweiz. Ich kann die Reaktion schon nachvollziehen, ne, weil manchmal geht halt irgendwie dein Temperament mit dir durch, was aber nicht heißt, dass das irgendwie gut zu heißen ist. Ne? Das darf dir eigentlich als Profi nicht passieren. Und dann, das ist das, was Adrian sagt, wo ich ihm auch recht gebe, das muss halt irgendwie Konsequenzen nach sich ziehen. Also ich kann verstehen, dass es passiert. Ich meine, dem scheint ja jetzt am Ende des Tages auch nichts Schlimmeres passiert zu sein, beiden. Aber nichtsdestotrotz kann man das als Veranstalter nicht so durchgehen lassen. Da muss es in irgendeiner Form eine Konsequenz geben und nicht einfach nichts. Ne? Weil das ist ja dann ein Freifahrtschein für die nächsten Geschichten, die da passieren können.
Ja, da sind wir uns ja einig. Also im Endeffekt hat er sich einfach der Veranstalter falsch verhalten. Ja, im Endeffekt hat er auch gedacht, ich hatte es auch nicht mehr verfolgt. Ich habe vor der Sendung noch mal Adrian gefragt, was ihm jetzt passiert ist, ob er ausgeschlossen wurde. Er sagt gar nichts und gut, das hat mich jetzt auch gewundert. Natürlich hätte er ausgeschlossen werden müssen, aber dass er sich da halt mal wehrt, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, also ich so ein bisschen Dankbarkeit. Erfolg der Radsport, ich wirklich sehr, ne, also an. Man hat immer wieder gesehen, ne, und damals waren die ne, bis wirklich mit Dopingmitteln, mit sonstigen, haben sich voll gepumpt. Und da hat man die Leute auch irgendwie, ich will zu keine Absicht dahinter unterstellen. Ne. Das gab es auch mal, dass das mit Absicht mal passiert ist. Das war aber schon ganz früher, dass. Ich glaube, das war zu Zeiten von Eddie Merckx und so und da haben die auch mal so ein Beispiel, da haben Zuschauer tatsächlich jemand, ich keine Ahnung, wissen, entfallen ist, absichtlich vom Fahrrad geholt, ne, damit der jetzt irgendwie im Endklassement da jetzt nicht noch irgendwie Zeit gut machen kann. Aber ich habe jetzt noch nie gesehen, was wie Lopez, sowas habe ich noch nie gesehen. Ne? Also ich habe zu Boden gehen lassen, ne, der dann einfach aufsteht und weiterfährt. Der keinen Gedanken daran, irgendwie zu den Zuschauern zu gehen. Das ist eine verschwendete Energie. Dass der Zeit verliert, weil er vom Fahrrad geholt machte, er verschwendet die halbe Minute daran, auf den Mann einzuprügeln, in die Kappe vom Kopf zu schlagen, anstatt jetzt weiterzufahren. Ja, kein von einem Profi. Und das als menschlich, ich habe da, glaube ich, 50 Mal menschliches Verhalten gelesen, also das ist Quatsch. Das ist ein Profi, er wird da zufällig vom Fahrrad runtergeholt. Was er zu tun hat, ist aufzustehen, aufs Fahrrad steigen und den anderen Fahrern nachzujagen und keine Sekunde mehr daran zu denken, was gerade passiert ist, weil das ist eine verschwendete Energie. Und
ja, ich meine, man sieht halt relativ wenig von der Szene, weil ja genau in dem Moment, wo der Typ daneben läuft, die Kamera irgendwie weggeht und dann erst wieder drauf geht, als der Typ am Boden liegt und der Lopez draufhaut. Und das ist halt was, wo ich sage, okay, das ist auch ein Punkt, wo es dann wirklich aufhört. Wenn einer am Boden liegt, dann liegt er am Boden, dann hat man da nicht mehr draufzuschlagen, egal wie in Rage man ist. Ne? Also, dass man auch als Profi, wenn man irgendwie vom Rad geschubst wird, sich nicht sofort wieder draufsetzt und weiterfährt, das kann ich schon auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Das dann, du bist ja auch unter Adrenalin, auch wenn das andere, das professionellere Verhalten wäre, aber einzuschlagen, der am Boden liegt, hat halt, das ist dann unabhängig vom Radsport und Profi und sonst irgendwas, das geht halt in keiner Situation. Und das ist halt irgendwo dann die Grenze.
Ja, also ein Lopez-Fan werde ich bestimmt nicht. Also ich meine, das Gute ist, dass das UCI dem Ganzen nachgeht, was die Veranstalter von Giro Italia versäumt haben, holt jetzt UCI nach und prüft den Fall nochmal genauer, sodass da womöglich doch noch eine, wahrscheinlich dann auch eine Geldstrafe auf Lopez zukommt.
Ja gut, aber wo würden wir denn noch hinkommen, wenn jetzt, wie du sagst, die Leute vom Fahrrad geholt werden, weil sie nicht leiden können oder, also gerade
so. Das war's mal.
Ne? Ja,
das ist alter Hut.
Ja, ne? Was wollen sie denn machen? Also die ganze Strecke dann sperren von den Zuschauern. Aber du siehst ja auch, was ich halt auch nicht richtig finde von den Zuschauern. Zum Beispiel, wir hatten das aber letztes Mal bei der Tour de France, oder war das sogar beim Giro, wo der angespuckt wurde, was halt auch ein total asoziales Verhalten ist.
Naja, natürlich geht das auch nicht.
Davon unterhalten wir uns jetzt so ein bisschen und ja, dann in der nächsten, am nächsten Tag ist das quasi wieder vergessen, weil er jetzt hat ein Profi mal einen Ausraster gehabt und da wird jetzt auch wieder tagelang drüber unterhalten und aber der wird nur wahrscheinlich auf jeden Fall eine Strafe, wird ihn auf jeden Fall ich wette, der wird sogar gesperrt für das Jahr, also kann ich mir gut vorstellen, gerade als Zeichen.
Da kannst du aber nichts machen, wenn du kannst ja nicht gegen Zuschauer vorgehen, ne? Also das haben wir jedes Jahr in France, wenn Alpe d'Huez ansteht, ne? Du hast da wirklich den ganzen Tag auf dem Berg und sich mit Bier knapp bei 30 Grad und irgendwann kommen die Zuschauer, fahren, ne, wir kennen alle die Bilder, die fahren in ein Spalier von vielleicht gerade mal, noch nicht mal einen halben Meter, ne, da wurde Flum schon runtergeholt und da wurde letztes Jahr, wie heißt der jetzt, der italienische Fahrer, der wurde auch vom Fahrrad geholt, hat sich ein Schlüsselbein gebrochen, genau, Nibali, für ihn war da Giro Italia vorbei. Das ist alles auch durch Zuschauer passiert. Ich meine, da gab es auch Gespräche, ja, was machen wir, wir können doch jetzt nicht die ganze Strecke sperren und so. Ich meine, wenn du diese Bilder nicht hast, dann verliert das auch so ein bisschen an Reiz, ne? Diese Zuschauermassen machen den Reiz
ja,
da aus.
Ja, ich verstehe dich, aber guck doch mal, so siehst du selber hier Heartbreak Hill, wie geil das ist, hochzufahren und so, aber die Leute verhalten sich vernünftig, ja, dass die machen dir Platz, wenn du vorbeifährst, ja. Und die laufen dich neben dir her wie irre, ja, warum lachen sie das? Weil sie damit ins Fernsehen kommen, ja, das ist kein...
Das kannst du nicht vergleichen.
Ja, natürlich kann ich, also doch einigermaßen schon, weil die normalen Leute... Ja, aber die normalen Leute würden doch auch, machen da auch Platz. Ja? Es gibt nur die Einzelnen, die da nebenher laufen, aber die laufen ja nicht nebenher, weil sie den Typen so geil finden und ihn anfeuern wollen, sondern weil sie sehen, dass da eine Kamera nebenher fährt.
Die Zuschauer machen Platz. Das Problem ist ein bisschen, dass da einfach zu viel los ist. Da sind zu viele Zuschauer, da sind irgendwelche, ich meine, die Teamwagen fahren da gar nicht hoch, aber das sind Leute, das sind Motorräder, da sind irgendwelche Organisatoren und was weiß ich, wer da noch alles so mit hochfährt. Ne? Da ist einfach zu viel los und es kommt auf Stau. Die ersten, die da auf den Boden knallen, sind die Radfahrer. Ne? Da kommt zu Situationen, die kannst du gar nicht vorhersehen. Einfach nicht. Und du kannst auch nicht sagen, es kommen nur so und so viele Leute auf den Berg. Ne? Also wenn die schon die Nächte davor oder die Tage davor sich da irgendwo die Zelte aufschlagen. Da sind halt Veranstaltungen, die sind für jeden zugänglich. Das ist nicht wie Fußball, ne? So und so viele Tausend kommen rein, sondern da kannst du hin. Ne? Und, da kannst du es nicht absehen, ne? Was da so alles passiert. Und es passiert immer was. Das gehört zum Radsport dabei. Und die andere Seite ist halt die, dass ein Radsportler davon das weiß, ne? Das ist ja, das passiert schon seit Jahrzehnten, ne? Dass Leute mitlaufen, dass es enge Spaliere gibt und dass die Situationen immer aufgeheizt sind, ne? Dass die Zuschauer, was weiß ich, auch angetrunken sind. Beim Paris-Roubaix werden die Zuschauer ständig begossen. Ne? Das gehört. Da lachen schon die Radfahrer drüber. Aber dafür sind sie ja Profis. Die wissen, worauf sie sich einlassen.
Ja, aber dennoch musst du die Leute ja fahren lassen. Ich will ja noch nicht mal sagen, dass sie sich die da nebenher laufen, falsch verhalten. Ja, aber seid ihr doch deiner Verantwortung bewusst, was du dem Typen antun kannst. Ja? Für die ist, wie ich dir sagte, für die ist das doch scheißegal, ob sie den runterholen oder nicht. Und ich will dir noch nicht mal Absicht unterstellen, sondern es geht einfach darum, um den Kick. Und dann verliert er, derjenige, der Profi ist, halt aber auch vielleicht Kohle oder vielleicht sogar den Etappensieg dadurch, weil irgendjemand meint, der müsste da nebenher laufen. Seid ihr doch deiner Verantwortung als Zuschauer bewusst. Ich laufe hier auch nicht aufs Spielfeld, wenn ich Fußball gucke. Egal, wie viel ich getrunken habe. Ja, klar machen das manche. Und das meine ich ja auch. Die sind ja auch genauso behämmert im Kopf. Ja? Oder wollen irgendwelche Seiten da an
naja, preisen. Also wie gesagt, also es kommt, Sport kommst du und die kannst du einfach nicht vorhersehen.
Ja, natürlich.
Es gibt Leute, die wollen für ein paar Sekunden ins Fernsehen, wollen neben Radfahrer laufen. Ich würde da keine abstellen, dass da irgendjemand von Fahrrad holen will. So weit würde ich nicht gehen. aber ja, das passiert einfach. Das Verhalten vom Lopez, das war in erster Linie auf jemanden zuschlägt, der auf dem Boden liegt, anstatt jetzt einfach zu machen, wofür er da ist und zu fahren. Ne, wie gesagt, aufstehen, aufs Fahrrad steigen, weiterfahren. Alles andere ist unprofessionell.
Thomas, wie war es denn bei dir in Kraichgau? War es denn auch so eng?
Nee, das ist so eng nicht.
Aber ich bin gespannt. Aber so wird es sein, in Rot.
Wollte ich gerade sagen. Ja, Rot ist ja eine ähnliche Situation, was so die Enge angeht am Solarer Berg.
Und da stelle ich mich hin und laufe mal neben dir her.
Ja, das ist ja generell so ein Problem. Also auch wie man den Problemen dann begegnet, ne? Das hat Adrian ja eben schon angesprochen, dass man dann teilweise anfängt und die Bergpässe für Zuschauer absperrt und dann fährt man da ohne Zuschauer hoch. Das kann ja auch nicht die Lösung sein am Ende des Tages, ne? Weil das macht ja auch ein Stück weit den Sport aus, dass da oben eben so ein Spalier ist. Und ja, so ein Restrisiko, wenn es halt aus einer blöden Situation heraus entsteht, dann gehört das ein Stück weit dazu. Du hast natürlich, wie bei allen Sachen, zwischendrin immer dieses eine A-Loch, was dann ne, so eine Situation provoziert, aber aufgrund von der Einzelperson dann das Ganze so abzuändern, dass man sagt, okay, man sperrt jetzt so eine ganze Strecke oder so eine ganze Auffahrt für die Zuschauer ab, dass man da alleine hochfährt, ist natürlich auch keine Lösung.
Nee, das macht, würde auch den Sport kaputt machen. Ich glaube, da sind sie sich auch bewusst. Aber ich sag mal so, wenn das in jedem Rennen mal einmal vorkommt, dann müssen sie halt mal irgendwas gucken. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Dennoch will ich diese Sendung hier nicht auf diesen negativen Aspekt zu Ende kommen lassen. Deswegen, was halten wir denn von der Leistung vom Ackermann bei seinem ersten Giro?
Thomas?
was soll man davon halten? Hat gewonnen und... Chapeau, muss man erstmal machen. War ja, glaube ich, auch seine erste Grand Tour, die er gemacht hat. Und dann direkt das Sprinter-Trikot sich zu holen, ist natürlich aller Ehren wert. Vor allen Dingen, glaube ich, ganz cool eigentlich auch für Deutschland, weil ne, das ist natürlich auch so ein bisschen immer Zugpferd, wenn man irgendwo einen hat, der ganz vorne mitfährt. Das tut im Sport halt immer gut. Von daher bin ich da doppelt begeistert. Ich meine, es gab so ein paar unschöne Storys, die man irgendwie so am Rande gehört hat. Wo ich gedacht habe, ja, wenn das so stimmt, ist es auch nicht ganz so sympathisch. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diese Geschichte. Er hat ja zwischendurch schon extrem Vorsprung gehabt in der Punktewertung. Und dann hat er diesen Sturz gehabt und dann ist ja der Arnaud Démare nochmal relativ nah rangekommen. Und genau auf der Etappe muss es wohl auch so gewesen sein, bei dem Zwischensprint, dass dann der Ackermann irgendwie so einen Kommentar zum Démare gesagt hat, warum sprintest du denn überhaupt mit? Du hast sowieso keine Chance mehr ranzukommen. Und wenn er das natürlich wirklich so gesagt hat... macht ihn jetzt auch nicht sympathischer. Aber ansonsten, ja, herzlichen Glückwunsch, denke ich, kann man nur sagen.
Aber, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, du wolltest solche Typen, jetzt hast du sie, also genieß es.
Nee, ich bin alles gut.
Ja, ich meine, wenn er das, keine Ahnung, wenn wir irgendwie im Feld wären und ich würde das persönlich so zu dir sagen, so als psychologische Kriegsführung, finde ich das eigentlich schon ganz cool, aber ich kann, aber so, was, das sind so Sachen, die sollten eigentlich nicht nach außen dringen, ja. Also das, ja. Welche Petze da wieder unterwegs war.
Ja. Nee, das gehört halt so ein bisschen dazu, ich meine, da gab es ja auch in anderen Sportarten Leute, die da so in dieser psychologischen Kriegsführung ganz groß gewesen sind, wenn wir so an Chris McCormack denken und so, hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema.
Das war so ein richtiger Penner. Ja. Dafür mochte man ihn ja.
Genau.
Aber du hast recht, das war auch wieder so ein Thema mit dem gerade mit Ackermann, wo ich das immer wieder mal gelesen habe, dass er noch weit vorne ist und so. Und das ist halt auch wieder was vielleicht für den Sport ganz gut ist, zumindest in Deutschland, weil siehe Formel 1, nachdem der Schumacher komplett weg ist, ich kenne keinen, der Formel 1 guckt. Kennt ihr jemanden, der Formel 1 guckt? Also, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch rentiert. Also. Ja. Adrian?
Ja, finde ich auch gut, dass er das Trikot gewonnen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe deshalb jetzt vorhin gesagt, weil ich, ich bin halt nicht so der Fan der Sprintetappen. Und ich gucke mir das zwar ab und zu mal an, aber dann meistens in einer Highlight-Form. Ich meine, eine Bergetappe, die kann ich mir schon, wenn ich die Zeit habe, mal ganz zu Gemüte führen. Oder was weiß ich, so auf jeden Fall den letzten Anstieg. Aber so die Sprintetappen ist ja irgendwie.
Aber das liegt doch auch eher daran, dass da gerade bei den Bergetappen doch die auch Favoriten dann halt sich auch mal zeigen, die, weil alle, also so Sprintetappen ja, sind halt so Massenankunft quasi. Da passiert halt meistens nichts, außer ein paar Ausreißer.
Ja, da passiert schon was, aber so auf den letzten Kilometer halt, ne? Und ja, der ist ja dann wirklich ganz schnell vorbei. Ich glaube, so für die selbst ist das natürlich Adrenalin pur und das ist bestimmt super krass, so einen Sprint zu fahren. Ne? Aber ja, jetzt so zum Gucken, nicht so mein Ding.
Ja, naja, das ich persönlich fand es eigentlich ganz cool. Gerade er hatte ja, glaube ich, sogar die ersten, also der erste war, glaube ich, ein Zeitfahren, ja, und dann die ersten, die zweite und dritten hat er, glaube ich, schon gewonnen. Das war auch eigentlich sehr krass, wie dominant er das da mal gewonnen hat. Das hat mich so ein bisschen auch an den Erik Zabel von früher erinnert. Mhm. Das finde ich echt cool. Ansonsten habe ich leider nicht so viel von der Giro mitbekommen, außer hin und wieder mal Highlights. Aber es gab wie ich so mal gehört habe, kuriose Ausschlüsse und die eher nicht verdient waren, im Gegensatz zum Lopez, aber das ist eine andere Geschichte. Weiß ich nicht, der erste ecuadorianische Sieger im Endeffekt, das können wir noch hier sagen, ich weiß gerade, ich habe gerade seinen Namen vergessen.
Richard Caracas.
Ja, genau, und da kann ich euch mal die Episode oder eine der Episoden von Lance Armstrong hier The Move empfehlen. Da haben sie zu jeder Etappe haben sie was aufgenommen und da hatten die auch einen Gast eine E-Mail aus Ecuador und da haben die berichtet, dass das für die Volkssport ist da und weil der jetzt vorne ist, würden sie alle abends beziehungsweise morgens das glaube ich noch zusammenkommen und sich das angucken und so. Das ist was ich vorhin meinte mit dem Ackermann, ne? Das ist, wenn einer dann mal nach vorne kommt und sein Land repräsentiert, da sitzen sie dann alle davor und es tut halt dem Sport selber ganz gut. Gut.
Ja.
Also ich wäre soweit.
Ich mit deinen netten Worten beenden wir mal die Folge, oder? Habt ihr noch was?
Nö. Alles gut.
Ja. Eine glatte Stunde, passt.
Jo. Mal ein bisschen kürzer wieder. Dann sag ich schon mal tschüss und viel Spaß beim Weiterlaufen.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Ciao, ciao.
Ich hätte eigentlich sagen sollen, beim Weiterfahren.